Hengstmann, der Podcast.
Folge 214, Westminster, das perückte Labyrinth.
Hallihallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblings-Popkultur-Podcast, wenn es um Filme, Serien, Comics und Videogames geht. Nein, natürlich nicht. Hier ist Lucke und Hengstmann, euer Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Wir zwinkern gern, wir zwinkern viel und wir reden über Politik. Und wer tut das? Das ist in Berlin der Kabarettist Tillmann. Lucke, grüß dich, Tillmann.
Grüß dich, Sebastian Hengstmann, Kabarettist aus und in Magdeburg. Ja, und wir haben hier zum Herrentag, sitzen uns beide gegenüber mit einem Herrentagshut auf dem Kopf, mit einer Kreissäge und haben schon 5 Bier eingeschüttet.
Wir haben uns Bier oben in den Pullover reingeschüttet.
Ja.
Wobei, der große deutsche Gegenwartsphilosoph Dietmar Wischmeier hat ja in einem seiner Bücher, ich glaube Deutschland, das Land der Bekloppten und Bescheuerten, mal empfohlen, dass man Bananenlikör zum Herrentag trinken sollte. Weil das rückwärts so schön ausflockt. Wischmeier. Immer
ja,
gut. Klar.
Es ist vom Wetter her, ja, es sind halt auch die Eisheiligen gleichzeitig. Also dieses
Was
Jahr
ist
hat
heute?
Die sind immer, also beziehungsweise die sind, glaube ich, vom 10. bis 15. Also am 15.
Ja, aber es ist halt, jeder Tag ist doch ein anderer. Heute ist, glaube ich, Pankratius oder
genau,
irgendwie
sowas. Also jeder Heilige und der Kalender sagt, oder der 100-Jährige, der Kalender, der eigentlich nur auf einer ganz kleinen Stichprobe damals so, ach ja, dieses Jahr ist schlechtes Wetter, dann ist jetzt 100 Jahre lang auch. So war es ungefähr die.
Kennst du die Bauernregel? Ich habe es irgendwie nicht gefunden. Was bedeutet das Scheißwetter jetzt so den Eisheiligen? Was bedeutet das für den Sommer? Das bedeutet doch irgendwas.
Wahrscheinlich, dass der Sommer dann heißer wird, aber es ist eigentlich eher so sozusagen wettermäßig zu erklären, dass es halt immer so quasi nochmal einen kleinen Schwung Kälte gibt. Ja? Und das ist dieses Jahr eben ganz pünktlich, da muss man das Wetter wirklich loben.
Okay. Ja, finde ich gut. heute ist ja Christi Himmelfahrt, ne? Das heißt, heute ist der Herr, nachdem er gestorben und auferstanden ist,
wieder zurückgegangen. Der hat es nur 40 Tage ausgehalten auf der Erde.
Nee, da muss die ganze Leute missionieren.
Ja, stimmt. Das haben dann das machen die an. Das ist doch das Tolle als Messias, das machen andere Idioten für einen.
Ja, man muss am Anfang aber so ein bisschen vormachen, wie man das meint.
Stimmt. Ja, so einarbeiten, der hat die Jünger 40 Tage lang eingearbeitet. Oder 39. Es ist ja sozusagen, der 40. wird ja, und der 0. wird ja der mitgezählt. Also es sind nur 39. Also auch, der hat selbst bei seiner Arbeitszeit ein bisschen geschummelt.
Ist aber, genau.
Ja, im Grunde könnte er Mitglied des DGB heute werden.
Klassifizierter Arbeitszeitbetrug.
Übrigens, ich habe jetzt nochmal nachgelegt, also wir haben ja letzte Woche über das Saarland gesprochen und diese Verfassungsänderung, dass es jetzt zum Gottesstaat wird. Da habe ich jetzt nochmal eine Argumentation gehört, die besonders interessant ist dafür. Also sozusagen, man muss ja unbedingt, ja, es gab ja gar keine andere Alternative, als dass man jetzt Gott in die Präambel schreibt, denn der Mensch ist ja fehlbar. Also wir müssen uns gewahr sein, dass es jemanden gibt. Das ist die Argumentation. Und man kann also sagen, wir sind fehlbar und deswegen schreiben wir jemanden in die Verfassung, den wir uns ausgedacht haben, den wir aber für unfehlbar halten. Also das ist so sozusagen nochmal dümmer als alles, was ich in der letzten Woche zitiert habe. Ja.
Manchmal bin ich einfach nur müde. So, kommen wir zu den spannenden Ereignissen. Es ist Donnerstag, der 14.05. um 10.16 Uhr, nur mal zu eurer Information. Das heißt, Donald Trump ist gerade in Peking gelandet. Das heißt, so wie man in den 70er Jahren sagte, nur Nixon konnte nach China gehen, heißt es jetzt, nur Trump kann nach China gehen. Trump will, ja, weiß ich nicht, was erhofft sich Xi Jinping, dass Trump Xi Jinping die Erlaubnis gibt, Taiwan zu überfallen und dafür im Gegenzug die Zölle? Oder so?
Ja, also ob das jetzt schon unmittelbar ansteht, weiß ich nicht. Wäre natürlich auch sozusagen klug von Xi, wenn er jetzt die Gelegenheit nimmt,
genau.
Also wenn der andere Krieg noch läuft und der andere sowieso noch, kann er sagen, ja okay, ein Krieg mehr oder weniger macht den Kohl auch nicht fett.
Ach, na ja,
China Kohl auch nicht fett, ja, also...
Oh Gott.
Siehst du, hier entstehen Gags im Denken. Es ist ein Unterschied
das
zu
hat jetzt
Programm.
Nicht viel, das hat jetzt nicht viel mit Denken zu tun gehabt, was du gerade gesagt hast, aber es ist okay. Nee, aber jetzt mal ehrlich, der Trump hat ja jetzt seinen zweiten Demenztest, den er öffentlich mal wieder als Gutes verkauft hat, gemacht. Das ist natürlich schon nicht ganz ungefährlich, ja?
Ja, natürlich, jede Reise von Trump ist nicht ungefährlich. Also stell dir mal vor, der besucht jetzt irgendwie in Büchel oder wo die US-Atomwaffen stehen und so, roter Knopf, bei mir im Büro heißt roter Knopf, dass ich eine Cola Light gebracht kriege.
Bam.
Bam und ja.
Wie ein Affe.
Würde man okay. Jetzt auch.
Nein, sorry, ich wollte jetzt keine Affen beleidigen.
Ja. Also man wünscht eigentlich, dass der nie irgendwas besucht, sondern dass er immer nur zu Hause im Weißen Haus irgendwelche Osterhasen zu Besuch kriegt, die dann neben ihm stehen.
Kann man nicht so eine Art Fantasyland für ihn bauen? Der kriegt ja das gar nicht mit. Man baut irgendwo so eine Pappmaché-Kulisse vom Oval Office und da fliegt man den nachts irgendwie hin. So, und dann draußen hast du denn Paris nachgebaut und Peking nachgebaut und da musst du ja den ganzen Tag rumlaufen und darf sich freuen.
Paris könnte man einfach direkt im Disneyland spielen lassen.
Stimmt,
weil
wir sperren ihn einfach in Disneyland
ein. Der weiß ja, dass das da ist und das ist wahrscheinlich das Einzige, was er über Paris weiß, die große Sehenswürdigkeit Disneyland und dann kann man das ganz praktisch, das muss man nicht mal bauen. Ja,
also ja, stimmt, muss er nicht bauen, so ein paar, das kriegt er ja gar nicht mehr mit.
Ich hoffe, uns hört hier J.D. Weiss oder jemand anders und ja, macht das einfach mal.
Genau. Glaubst du, wenn China wirklich durchziehen würde, dass die Macht ausreicht? Also, oder wird es so eine Ukraine-ähnliche Situation geben dann?
Du meinst beim Überfall
Taiwan.
Auf Taiwan? Hm. Also, das... Ehrlich gesagt habe ich überhaupt keine Lust, darüber nachzudenken.
Okay. Weil,
aber Taiwan ist ein starkes Land. Es ist militärisch hochgerüstet. Es ist überhaupt nicht, also eine Invasion ist immer schwerer als eine Verteidigung. Das heißt, pro Person, die stirbt bei der Verteidigung, sind meistens viel mehr Opfer bei der Eroberung.
Genau.
Das muss man bedenken. Nun ist das einzelne Menschenleben sowohl Putin als auch Xi relativ egal.
Also hier würde ich das Wort relativ nicht mehr benutzen.
Genau, also das ist egal. Es wird dann, muss ja auch nicht berichtet werden in zensierten Medien.
Genau.
Und man nimmt natürlich auch Bevölkerungsschichten, die nicht relevant erscheinen aus der Peripherie. Man wird jetzt nicht die Pekinger Unternehmerwelt denen ihre Söhne wegnehmen und sagen, so, gehen wir dahin, sondern das macht man mit den Uiguren oder woanders. Naja, und es würde wahrscheinlich auch wieder sehr lang dauern, ja, wie der Ukraine-Krieg. So ein bisschen, die schauen ja genau, was macht der Kollege falsch und was kann man besser machen.
Genau.
Aber trotzdem, und dann ist eben... Die alles entscheidende Frage wäre die Geschwindigkeit und Massivität der Unterstützung von Taiwan durch alle anderen Staaten.
Es gilt ja, die Verteidigungsgarantie der USA gilt ja, aber halt unter einem Präsident Trump gilt ja gar nichts.
Genau, es ist bemerkenswert, dass da ja kein offizielles Militärbündnis existiert, aber das ist eine Verteidigungsgarantie analog zur NATO, die dort gilt.
Genau,
ja.
Genau.
Ja, also lassen wir den Gedanken, schieben wir den Gedanken mal beiseite.
Genau. Gehen wir mal ins nächste Katastrophenfeld. Gehen wir mal nach Baden-Württemberg. Dort hat ja die grüne Ökodiktatur jetzt begonnen. Also nein, wird eigentlich fortgesetzt, ne? Also jetzt ist es nicht ein alter weißer Lehrer, sondern jetzt ist es ein junger, dynamischer, türkischstämmiger Schwabe.
Ja.
Jetzt Schwabe, ne? Schwabe, ja.
Genau, das konnte man auch wieder hören, als er seine Ministerliste vorgetragen hat.
Hat er die Ministerliste vorgelesen?
Genau, und er hat unter anderem Frau Hofmeister Kraut zur Ministerin ernannt.
Echt jetzt?
Ja.
War das Absicht?
Das war relative Absicht, weil er das irgendwann vergessen hat. Also die letzten Minister waren dann plötzlich Minister.
Ah, schade.
Aber ich weiß nicht, ob es im Landtagsprotokoll so auftauchen wird, aber... es gibt ja auch...
Na, wie schreibt man das denn? Gibt es denn im Tschechischen zum Beispiel, macht man dann so einen Rundbogen über dem S? Gibt es das im Schwäbischen
Kein
auch?
Ein Spitzbogen. Also,
nee, Spitz ist Tsch. Das ist der mit Tsch.
Also, gibt es auch einen Rundbogen?
Es gibt einen Rundbogen. Ah, nee. Ein Rundbogen ist ein ganz weiches. Ist ein ganz weiches. Ein Spitzbogen ist ein Sch. Stimmt.
Echt? Ja, jedenfalls, nee, also man würde, das stimmt, das Protokoll schreibt aber Hochdeutsch, beziehungsweise, es ist ja immer so, das gesprochene Wort ist ja nicht das Protokollierte, weil da fallen die Äs weg, da werden manchmal Sätze geglättet, also die hatten es wahrscheinlich beim Stoiber besonders schwer. Und da gibt es dann schon, oder wenn man jetzt, was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel sich räuspert und Pardon sagt, das wird auch... nicht auftauchen. Da gibt es sicherlich feste Regeln, welche Kleinigkeiten, es sei denn, es ist irgendwie relevant für die. Weil dann Heiterkeit, gell?
Genau.
Wenn irgendwas Optisches also passiert, dann wird das dann auch beschrieben. Aber ansonsten, ja. Aber es war eine interessante Wahl. Also, wie gesagt, der
Landtags. Warum hören uns die Leute? Sie wollen hier Fakten und Zahlen haben. Also, wie groß ist der baden-württembergische Landtag?
Der hat 157 Sitze, also so viel wie nie vorher. Und interessanterweise gibt es jetzt nur einen Landtagspräsidenten und seine Stellvertreterin. Das war die bisherige. Also Thomas Strobel ist der Landtagspräsident und seine bisherige, oder die jetzige Stellvertreterin, Muhterem Aras von den Grünen. Und warum macht man das? Weil man die drittstärkste Fraktion natürlich nicht mit einem Vizepräsidenten da sehen oder mit einem Anspruch auf. Die würden dann wahrscheinlich wieder nicht gewählt werden, ist ja klar. Aber die haben diesmal eben in Baden-Württemberg gesagt, nee, das reicht doch, ja, das, zwei Leute. Und wer einmal sich überlegt hat, ja, eine Sitzung sollte ja von einem Präsidiumsmitglied geleitet werden. Es gibt aber nur zwei Präsidiumsmitglieder. Das heißt, und die sind ja unter anderem auch lang, diese Sitzungen. Das heißt, die haben schon einiges zu tun. Die haben sich ihren eigenen Job selber jetzt sehr schwer gemacht. In der Praxis oder in der Geschäftsordnung steht natürlich auch, dass der Alterspräsident jederzeit übernehmen kann. Alterspräsident ist in Baden-Württemberg übrigens wie im Bundestag nicht der Älteste, sondern der am längsten schon dabei ist. Das ist übrigens der bisherige Vizepräsident Wolfgang Reinhardt, also auch sehr geübt. Und der könnte jederzeit, quasi der muss dann auch immer irgendwo angekettet werden, dass man den ranschafft. Oder in dem, natürlich gibt es eine Nachfolgeregelung, der zweitlängste wäre dann auch. Also theoretisch kann jeder Depp eine Sitzung leiten.
Solange er nicht von der AfD ist.
Ja, so ist es. Aber es ist schon mutig und ich glaube, das gab es auch in den deutschen Landtagen seit 1949 nirgends, dass nur zwei, selbst der Parlamentarische Rat mit seinen 65 oder 70 Mitgliedern hatte also zwei Vizes. Also das ist, wie gesagt, wer weiß, vielleicht wird man da noch, man wird sich natürlich nicht, weil also die SPD als kleinste Fraktion könnte natürlich einen Vize stellen, aber den wollte man, also das ist, wie gesagt, eine Entscheidung. Und also Grüne und CDU haben natürlich da die Zweidrittelmehrheit, 112 Sitze existieren da und die haben jetzt aber nur, Özdemir bekam jetzt nur 93 Stimmen, also 19 weniger, das ist nicht erwartet worden, dass es so viele waren, weil da wirklich viel Frust wahrscheinlich gegenseitig war. Umgekehrt hat der Strobel einen Tag vorher auch nicht so besonders viele Stimmen bekommen. Also das war einfach der Anlass, so ein bisschen Dampf abzulassen. Aber es reichte, wie gesagt. Und natürlich die AfD versucht wieder das Spielchen. Die hat dann den Manuel Hagel vorgeschlagen als Ministerpräsident. Und der aber sich dann dazu geäußert hat und gesagt hat, also das können Sie sich sparen, lassen Sie die Spielchen. Und trotzdem hat die AfD-Fraktion fast komplett oder wahrscheinlich komplett den Hagel gewählt. Aber es hatte dann ich glaube, das wurde nicht mal groß berichtet, was ja auch in Ordnung so ist, weil es keine
Schwarz-Blau hätte aber eine Mehrheit, ne?
Also ja, das sagen die ja immer. Also das war ja der Grund, warum die das dann offiziell so erzählt haben. Also da haben sozusagen beide Seiten, die Demokraten und die Undemokraten, haben sozusagen so kleine Unehrlichkeiten begangen. Die einen sagen, ja, wir könnten doch mit Herrn Hagel regieren. Und die anderen sagen, ja, zwei Präsidiumsmitglieder reichen doch. Und das haben wir schon immer, fast schon immer so gemacht. Stimmt halt alles beides nicht. Naja, so. Also jedenfalls die Ministerliste steht. Sechs Frauen und sechs Männer. Sechs Grüne, sechs CDU. Alles schön ausgewogen. Beziehungsweise ein Ministerium mehr natürlich für die Union. Und ja, alles geht jetzt so seinen Gang.
Aber warte mal. Das heißt, nee, Moment, du kannst nur wählbar sein, wenn du das selber willst, ne? Also die können jetzt nicht einfach sagen...
Man darf auf den Wahlzettel, also das ist auch unterschiedlich, aber in dem Fall durfte man einen Namen schon draufschreiben, der auch dann so ausgezählt und protokolliert wird. Nur ob jemand dann die Wahl annimmt, ist ja dem überlassen. Wenn er
Das heißt aber, die ganzen CDU-Abgeordneten haben gegen ihren eigenen Fraktionsvorsitz oder gegen ihren eigenen Spitzenkandidaten gestimmt.
Ja, aber seit diesem Kemmerich-Desaster lockt das ja niemanden mehr hinterm Ofen vor. Die wollten natürlich, also das ist ja, die wollen das wiederholen und das werden sie nicht schaffen, weil man fällt hoffentlich nicht zweimal auf so einen Blödsinn rein. Und es ist natürlich ein Verein, anders als bei Kemmerich, da ist ja der Oppositions, jemand aus der Opposition gewählt worden, weil die Regierung nur eine Minderheitsregierung war. Wenn aber eine Partei, deren Vorsitzender von der AfD vorgeschlagen wird, zufällig am Vortag eine oder irgendwann vorher eine Koalitionsvereinbarung unterschrieben hat, ja, was wird dann wohl passieren? Das ist ja nicht gegen den eigenen Kandidaten gestimmt, der ist ja jetzt Innenminister und Vize. Das ist natürlich im Gegenteil, man würde ihn ja beschädigen, wenn man für ihn stimmen würde. Also wenn er zum Beispiel mehr, das hätte ja auch passieren können, aber das wollte ja die AfD, aber es ist nicht passiert, dass er mehr Stimmen bekommen hat, als die AfD zählt. Also insofern brauchen wir darüber nicht weiter groß zu reden. Es ist durchsichtig und es ging wieder schief. So, ja, also das war dann. Und interessant auch, wo wir jetzt schon von Gott mehrfach gesprochen haben in dieser Folge. Irgendwann lassen wir uns auch noch vereidigen auf ihn. Özdemir hat geschworen, so wahr mir Gott helfe. Und wenn man jetzt mal zurückblickt, 2021 im gottlosen Berlin als Landwirtschaftsminister, hat er das nicht getan.
Kann ist man sich er auch fragen.
Nee, das bestimmt nicht. Und er ist bestimmt auch kein Moslem. Aber er sagt, ja. Nee,
das ist er garantiert, weißt du, nicht.
Man sagt ja auch beim Spazierengehen, grüß Gott. Aber das sagt eh keiner mehr. Man sagt, alle sagen Hallo. Oder eigentlich keiner sagt mehr was. Jeder guckt zu seinem dämlichen Hund, wenn man vorbeigeht, weil man nicht grüßen will. Aber die Regel ist schon, dass man sich mit Grüß Gott zu begrüßen hat in Baden-Württemberg.
Insofern, ach Gott, ich nicke immer nur.
Nicken geht auch, aber wie gesagt, fällt dir das auch auf, dass die Leute, gerade in Dörfern, ja, wo man eigentlich, wo die Grüßtradition eigentlich noch so aufrichtet, aber das wird immer weniger. Und
weiß ich
so
nicht, also,
dieses Weggucken, ja, was ist denn, was wird einem denn Böses angetan, wenn man kurz grüßt?
Mich grüßen Kinder ständig. Diese ist doch, Pratzen.
Ist doch ein gutes Zeichen.
Ja, an sich ja super, die soll mich in Ruhe lassen. Die kriegt ja nochmal Angst.
Naja, sie denken, bevor er mich frisst, grüße ich ihn lieber.
Genau. Nein, also es ist tatsächlich so, das ist mir weil immer die Jugend von heute und es wird immer schlimmer und so. Also die Kinder hier sind total höflich.
außer deine. Nein, also.
Nö, die gehen ja nicht raus.
Die sind ja kleine Sebastians.
So.
So, also das dazu. Dann gab es also auch etwas Gottähnliches oder Gottgegebenes, nämlich die King's Speech in Großbritannien.
Das erläutere doch bitte nochmal, das grenzt ja schon an absurdes Theater.
Genau, also es ist wirklich, man kann sich das auch angucken, wir packen den Link, der Guardian war so nett und hat also einen Livestream reingestellt von einer Stunde, davon ist die King's Speech ungefähr knapp 10 Minuten lang und der Rest ist quasi, man kann perückierten Männern dabei zuschauen, wie sie von rechts nach links und von links nach rechts hektisch hin und her laufen. Also eigentlich wie ein sehr schlecht organisierter Theater-Backstage.
Na, mich erinnert das immer an die Benny Hill Show. Kennst du das noch? Das war ja, das war Anfang dann, nee, das waren 18 sogar, glaube ich. Und da war eine britische Sketch-Show, die war wirklich, naja, es ging so. Ja, aber die war mir wissen sind ikonisch, dass da immer in fast jedem Sketch Leute durchs Bild gelaufen sind und sich gegenseitig verfolgt haben in so das Tempo wurde hochgedreht, also das Ablauftempo, sodass die dann halt noch schneller und dazu lief immer, ich weiß nicht, wie es heißt, das Ding hat sogar einen Namen, das ist so ein ganz berühmtes egal, das lief dazu. Und daran erinnert mich das. Also, was ist das Ziel? Das ist Ziel dieser King's Speech? Das hat ja einen Sinn.
Der Sinn ist die Parlamentseröffnung. Also es ist nicht so wie bei uns, wo man einmal für 5 Jahre eröffnet oder für 4 und dann ist es auch gut. Ja? Mhm. Wie gesagt, Alterspräsident ist ja auch eine Art Tradition, muss ja auch nicht sein. Aber das ist bei uns so gewählt worden und ist alles sehr, sehr nüchtern. Und vor allem, wenn Gregor Gysi dann so eine Alterspräsidentenrede hält, kriegt es dann natürlich auch keiner mit, weil alle eingeschläfert sind. Das ist nicht so, sondern in Großbritannien wird das Parlament in Sessionen unterteilt. Früher waren es meistens auch sogar jedes Jahr und in den letzten Jahren hat sich herausgestellt, dass man dass das irgendwie nervt und dass man das seltener macht. Also vielleicht nur noch 2 oder 3 Mal in so einer Wahlperiode, je nachdem, wie lange sie dauert. Das weiß man ja auch aktuell nicht, weil die Regierung etwas unter Druck steht. Und dann kommt der König ins Unterhaus, das ist ja fremdes Territorium. Und deswegen genau. wird er da, also quasi früher war es so, dass er da potenziell bedroht wurde. Es gab ja auch damals den Gunpowder-Plot am 5. November 1605, wo der König bei der King's Speech in die Luft gejagt werden sollte und praktischerweise auch noch alle Abgeordneten. Also das ging natürlich nicht von denen aus, sondern von den Attentätern, aber von manchen Verrätern innerhalb der Abgeordneten. Und aus dem Grund ist man da ganz besonders vorsichtig, wenn man da reingeht. Und das wird, ist alles ganz streng geregelt. Also der kommt da an und muss aber sicherstellen, dass bei ihm zu Hause im Buckingham-Palast eine Gegengeisel auf quasi eingesperrt wird, ein Abgeordneter.
Wer
und
ist
alle
das
sagen, ich, ja, das ist irgendwie ein Hinterwickler, aber wahrscheinlich ist das eine große Ehre und sie wollen dann nicht mehr heim, hat er ja neulich im US-Kongress auch als Anekdote erzählt. Und wahrscheinlich sitzt da jetzt schon einer in so einer goldenen Badewanne mit Champagner eingelassen und genießt sozusagen sein Geiseldasein.
Wie viel davon Charles ist das eigentlich?
Ich glaube, es ist die dritte. Ja,
die dritte, ja.
Also das, ja. Und genau, also der kommt da mit der Kutsche an, mit seiner Frau, in so einem Innenhof. Und,
ist das normal, dass der Ehepartner dabei ist?
Ja, ja. Es gibt ja diese zwei Throne und das ist interessant, weil der Königsthron ist ungefähr um 3 Zentimeter höher als der von seiner Frau. Das ist ja auch... Im Grunde, also seine Frau ist ja Königin, das ist ja auch was Schönes, weil bei Männern darf ja die Frau immer Königin sein. Wenn der Mann König ist, dann ist die Frau als Königin ja nicht Regierung, nicht Staatschefin. Umgekehrt, bei Frauen, das war ja bei allen, also bei Elisabeth oder bei Beatrix, gut, da gab es ja auch einen männlichen König, der hieß damals nur Habe Kerkeling.
So.
aber sozusagen, da war ja sind ja die Ehemänner nie König. Weil
genau,
das natürlich
Queen Consort.
Queen Consort oder eben ja Prinzgemahl, wie man es auch dann übersetzt. Aber das hat halt den Grund, dass der Mann seine Frau immer jederzeit zur Königin machen kann durch Heirat. Die Frau nicht. Das ist fast ein bisschen fies. Die einzige, der das gelungen ist, aber aus anderen Gründen, weil man unbedingt die Dynastie beibehalten wollte, aber den eigenen einzigen König nicht haben wollte, war ja 1689, wo man also in der Glorious Revolution den sozusagen den irren König abgesetzt hat. Naja, so. Und da gab es also zwei gleichberechtigte Monarchen. Das war Maria und das war Wilhelm, glaube ich. Ja. Mhm. So, ich habe die ja neulich auch aufgezählt für dich, genau. Die Könige. So, also das ist der Hintergrund und die kommen dann per Kutsche an, werden dann, also das Westminster ist ja so länglich. Man muss sich das vorstellen, längliches Haus, wo also sozusagen die zwei Haupträume sind natürlich das Unterhaus, das ist angenommen, wir gucken jetzt quasi da drauf, irgendwie auf den Grundriss sagen wir mal, das ist rechts. Also am rechten Ende ist das Unterhaus, davor ist dann der Vorraum des Unterhauses, das Foyer des Unterhauses, dann so die Zentrale, irgendwie so eine Rotunde, dann der Vorraum des Oberhauses und dann spiegelbildlich dazu das Oberhaus und dahinter ist dann noch der sozusagen der Vorraum des Oberhauses mit dem Ankleidezimmer des Königs. Also er kommt da normal an mit, ja, der hat ja irgendeine Uniform an, auch so eine Mütze, die man dann natürlich sofort abnimmt, wenn man den geschlossenen Raum betritt. Dann wurde er in dieses Ankleidezimmer geführt, oder die beiden, und dann kriegten sie so einen Hermelin an und wirklich so wallende, ja, wie ein Teppich, der 10 Meter lang ist, der dann hinterher ihm hergetragen wird. Und dann wurden sie also da in das in diesen Oberhaussaal getragen und dann hingesetzt. Und es sah dann wirklich aus, wie das wurde dann wie so ein Geschenk, wie so ein, eigentlich bei der Kranzliederlegung, der Kranz wurde dann so drapiert. Nun, ja, das ist halt der König und seine Frau und ihre Schleppen waren. Aber sozusagen.
Wie halt bei der Hochzeit, die Braut wird ja auch.
Drapiert, ja. Also so, und dann sitzen die da in Ruhe. Also das ist, man kann das alles in Originalzeit angucken. Das geht alles nacheinander. Das geht nicht gleichzeitig, sondern also die Oberhausmitglieder sitzen da schon. Manche haben noch Perücken auf. Also das ist, diese Perückenpflicht gibt es nicht mehr, aber diese Perücken sehen ja auch so ungeheuer schäbig aus, gell? Die sehen aus wie so Katzenkratzbäume, die man so im Baumarkt kaufen kann. Also ob das überhaupt noch Haare sind oder ob das wirklich, ob die also in den Baumarkt gefahren sind. So, wir brauchen hier noch 600 Katzenkratzbäume. Räumen mal das Lager aus. Und naja, also die sitzen da auch also in irgendwelchen roten Gewändern, also das ist alles festgelegt. Und dann gibt es halt noch in diesem, die Dümmsten oder die irgendwelche sozusagen Promis aus der Gesellschaft, die dürfen dann da sitzen, wo sie nichts sehen, nämlich im Gang. Ja, in diesem Vorraum, in der sogenannten, das ist so eigentlich eine Bildergalerie, Victoria's Gallery oder so, wie das heißt. Also die sitzen da sich gegenüber und haben natürlich einen Bildschirm inzwischen. Aber wahrscheinlich saßen die da vor 100 Jahren auch und haben überhaupt nichts gesehen. Ja, so, und dann muss also einer vom Oberhaus rüberrennen, so ein Saaldiener muss dann da hingehen und klopfen. Also der geht ins durch den Flur ins Oberhaus. Und dann ist die Regel, der kriegt die Tür vor der Nase zugehauen. Da weiß ich nicht, wie viele Unfälle da in der Vergangenheit schon die wird richtig, richtig zugehauen mit Gewalt. Und dann kommt er, das, also der nennt, dieser Saaldiener heißt auch Black Rod, also schwarzer Knüppel, weil er diesen überhaupt Knüppel. Überall werden Knüppel durch den Saal getragen, von rechts nach links, diese länglichen Dinger, diese Streitstäbe oder wie man die nennt, golden. Also Wahnsinn, naja, und mit diesem schwarzen Knüppel haut er dreimal gegen die Tür und dann wird sie ihm wieder geöffnet und dann ruft er, Speaker, der König ist da, kommt alle rüber. Und dann der Speaker, das ist ja leider nicht mehr der Speaker von damals aus dem Brexit, sondern das ist ja seitdem Lindsay Hoyle, ja, dem seine Stellvertreter heißen übrigens William Flynn, Richard Wein und James Schluchz. Aber Lindsay Hoyle, nee, Entschuldigung. So, jedenfalls, also, und es ist so, nee, der Speaker, also erstmal müssen die Unterhausmitglieder ja ganz regulär Platz nehmen bei sich, also die Abgeordneten sitzen ja da sich so gegenüber, dann ist dieser Messi-Tisch, das ist letztlich so ein Tisch, der in der Mitte steht, wo lauter Sachen drauf liegen, der ist auch ungeheuer klobig, wie einen so großen Schreibtisch und dann, ach, Lindsay Hoyle denkt sich, ach shit, den wollten wir schon längst bei eBay reingestellt haben, weil wir den hier nicht brauchen können, was soll das? So, und er muss da ja erst reingehen, auch der hat eine Schleppe, die ihm getragen wird, in dem Fall, jetzt in einer normalen Parlamentssitzung nicht, aber so, dann latscht er da rein und zwar von der Volksseite aus, der hat zwar auch ein Backstage, aber der kommt von vorne rein. Und muss dann sich an diesem Tisch entlang schlängeln zu seinem Sitz. So, und dann sitzt er da 10 Minuten, bis auf der Gegenseite das passiert, was ich gerade erzählt habe, dass der König da reinschlappt. So, und dann kommt also dieser Blackrod und sagt, kommt alle rüber und dann, ah ja, stimmt, jetzt gehen wir alle rüber. Und dann muss er sich wieder an diesem Tisch vorbeischlängeln. Und da gab es tatsächlich auch Heiterkeit in dem Moment, wo er da auch irgendwie hängen blieb oder so. So, und dann und das ist wirklich ziemlich unverschämt, weil das Oberhaus ist ja auch voll mit Leuten. Ja, es ist ja kein großer Saal. Überhaupt sind die Säle gar nicht groß. Es gibt ja im britischen Ober- und Unterhaus weniger Sitzplätze als Mitglieder. Das heißt, man muss meistens schnell sein. So, und jetzt gibt es eben gar keine Plätze mehr, sondern die sind...
Da gibt es doch nur Bänke, oder? Da kann man doch zusammenrutschen.
Kann man nicht. Das ist absolut unmöglich. Die müssen teilweise wirklich stehen, wenn sie zu spät kommen.
Okay.
Und also jetzt mussten die also rüberrennen durch diesen sehr, sehr langen Flur und mussten quasi... so am hintersten Ende stehen auf Zehenspitzen und noch gucken, ob sie, also Wahnsinn, ich nehme nicht an, dass da alle mitmachen, aber es waren ein paar hundert, die sich so hinten noch so drängen, wie man denkt, eigentlich dürfen wir hier so feuerpolizeilich, ist es hier eine große Katastrophe, also wenn jetzt der Gunpowder-Plot wäre, das wäre alles nicht so toll, weil hier wirklich, hunderte Leute so dicht gedrängt stehen, die da wirklich, das sind Abgeordnete, frei gewählte, aber die müssen natürlich im Oberhaus stehen. So, und dann kommt irgendein Saaldiener mit einem großen, ja, mit einer großen Herrenhandtasche aus Samt und der kniet dann vor dem König und holt aus dieser Handtasche so ein kleines Heftchen, wo dann diese Rede drinsteht und Keir Starmer hat sich überlegt, oh, jetzt bin ich ja besonders gespannt, was der König
vorträgt. Ich muss jetzt noch mal eine ganz kurze Zwischenfrage stellen, entschuldige ja. Bitte. Das sind alles erwachsene Menschen, die sich mit ernsthafter Politik beschäftigen eigentlich, bis auf King Charles.
Ja, ich meine, es ist normaler, als was er sonst macht, nämlich mit Bäumen sprechen oder so oder irgendwie Globuli fressen. Dann soll er doch lieber so ein Kasper-Theater mitmachen. Ja, und dann liest er eben diese Rede, ich, meine Regierung macht das und das, aber es ist natürlich alles vom Premierminister geschrieben und Gesetzesankündigungen, also das ging alles total schnell und dann geht er wieder in dieses Abkleidezimmer sozusagen und 10 Minuten später wieder in die Kutsche. Und
ist das ein anderes als das Ankleidezimmer?
Nee, also da liegen ja noch seine alten Klappen oder seine Uniformmütze und so. Also das ist dann schon noch das Gleiche. Aber als er da ankam, das war dann richtig so, das waren so viele Leute und die so vor ihm gingen und so König und Königin lässt man als Ehemann natürlich auch so ein bisschen vor. Das heißt, es war irgendwie, wenn man diese Szene sieht, wer da alles latscht und der am unwichtigsten aussah. So, der Letzte auf der Treppe, der da so noch durch die Tür geht, bevor sie zugehauen wird, das ist der König gewesen. Also es ist wirklich sehenswert. Ihr könnt es ja in Benny Hill Geschwindigkeit euch mal angucken bei YouTube. Doppelte Geschwindigkeit reicht auch aus. Und das ist wirklich ein sehr sehenswerter Tipp. Ja, okay. Also so viel zu... man muss sich auch mal mit so Dingen beschäftigen, die jetzt nicht weltbewegend sind.
Naja, ich finde also, dass zumindest das ist ich, Gott sei Dank.
Es gibt aber auch, und da können wir gleich beim Thema bleiben, auf den Philippinen hat sich Ähnliches ereignet, auch so eine Art, auch so eine Art Prozession. Übrigens wusstest du also, die Philippinen sind ja quasi lange Zeit von den USA als Kolonie gehalten worden, 1946 unabhängig, und die sprechen tatsächlich Englisch da, also als Parlamentssprache. Also man darf auch Philippinisch sprechen.
Gibt's das Philippinisch?
Oder Filipino heißt es, ja, das gibt's.
Das ist so eine Sprache, ja.
Das also ist, so
ist
eine, ja auch so ein... Von da halt, ja. Was natürlich früher auch üblich war, war Spanisch, das ist aber inzwischen keine Amtssprache mehr. Aber tatsächlich, diese Parlamentsdebatten werden größtenteils auf Englisch geführt oder zumindest dann auch ins Englische übersetzt. Hat wahrscheinlich einfach den Grund, weil man da schon sich auch am parlamentarischsten ausdrücken kann oder so diese diesen Politsprech besser drauf hat. Nein, also es, wie gesagt, Philippinen, und da gibt es ja seit Jahren diese Fehde zwischen dem aktuellen Präsidenten, das ist ja Bongbong Marcos. Auf den Philippinen haben ja alle Leute irgendwelche Spitznamen, also Bongbong, weiß ich nicht, ob das ein besonders schlauer, der war ja Präsidentensohn als kleiner Junge, ob der sich so durch besondere intelligente Aktionen hervorgetan hat, um Bonbon zu heißen.
Keine Ahnung. Also es geht wirklich um ein Bonbon, das ist nicht irgendein Name.
Nee, Bonbon heißt ja nur auf Deutsch Bonbon. Also man würde nicht sagen, der ist jetzt ein Zuckerle, sondern Bonbon ist wahrscheinlich eher so was Lautmalerisches. Vielleicht hat er irgendjemanden mal auf den Kopf gehauen, kann mal sein. Naja, und der ist ja Präsident seit 2022 und sein Vorgänger Duterte hat ihn ja eigentlich unterstützt und hat ihm seine Tochter als Vizepräsidentin gegeben, als sozusagen...
als Brautdreingabe.
So eine Art. Ja, also es ist ja eine absolute Clanherrschaft auf den Philippinen. Ja, ja. Jeder, der da in irgendeinem Parlament sitzt, sitzt da, weil sein Vater auch Politik gemacht hat. So. Inzwischen sind es ja auch viele Töchter. So, und diese Mischung der beiden Familien, Duterte und Marcos, die ist jetzt so ein bisschen aufgebrochen. Die hassen sich bis aufs Blut. Also es gibt auch ständig Impeachments gegen die Vizepräsidentin, weil die zumindest im Repräsentantenhaus hat Marcos die Mehrheit. Aber jetzt ist interessanterweise im Senat, das ist ein ganz kleiner Senat, das sind nur 24 Leute, die werden auch nicht wie in den USA in den Regionen gewählt, sondern landesweit. Also es gibt eine Senatswahl, wo dann also jeder zur Wahl steht und die 12 mit den meisten Stimmen werden dann gewählt und 3 Jahre später werden die anderen 12 gewählt, also insgesamt 6. So, also diese Senatoren, und da war bisher auch so, dass die Marcos-Seite den Präsidenten, den Speaker stellte, und irgendwie durch ein paar Parteiwechsel, was da ja auch nicht unüblich ist, hat jetzt die Duterte-Seite, also die Ex-Präsidenten-Seite, und der Duterte sitzt ja jetzt schon länger in Den Haag im Knast. Die haben jetzt da eine Zufallsmehrheit bekommen. Aber warum? Nur deswegen die Zufallsmehrheit, weil ein Dutertes ehemaliger Polizeiminister auch Senator ist. Und der hat sich wohlweislich seit einem halben Jahr dort nicht blicken lassen im Senat oder nirgends blicken lassen, weil es zumindest ein Gerücht gab, dass er auch vom Internationalen Strafgerichtshof gesucht wird. Es gibt aber Haftbefehle, die nicht öffentlich sind, so wie seiner. Und der wurde jetzt erst diese Woche öffentlich gemacht. Wie hat man es gemerkt? In dem, und da komme ich drauf, ähnlich wie im britischen Unterhaus, quasi eine Prozession war, nur das war eine Jagd. Also da kamen also Polizisten in dieses Senatsgebäude und haben, haben gesehen, ah, da am Eingang steht ja der Senator, den wollen wir verhaften, weil uns der Haftbefehl vorliegt. Und der hat sich dann in sein Büro geflohen und die Tür zugehauen und da konnte man dann so oft dran hauen, wie man wollte. Also der wohnt seitdem in seinem Büro. Und der ist aber, dann kurzzeitig eskortiert worden von anderen Senatoren in den Plenarsaal. Warum? Weil er nötig war als 13. Stimme, also die Mehrheit von 13 von 24. Und dann wurde, in diesem einen Augenblick, wo er da war, wurde eben per Misstrauensvotum der neue Speaker gewählt. Und das ist alles sehr skurril, weil seitdem kann er ja dann auch wieder nicht heim. Aber der Speaker sagt, nein, nein, bei uns wird keiner verhaftet, nur dann, wenn die tatsächlich auch die philippinische Polizei einen Haftbefehl macht. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage von Tagen, weil die Regierung ist ja auch von Marcos und der Marcos wird ja Interesse daran haben, dass der Polizeiminister auch verschwindet. Und also es ist alles, man könnte sie in einen Sack stecken und draufhauen, ja.
Und naja, trifft man ja immer den Richtigen.
Interessant ist ja übrigens, Imelda Marcos ist, glaube ich, auch noch das war die mit den Schuhen, auch noch in der Politik. Und ihre Tochter, Ime Marcos, ist auch so eine, wenn man die mal googelt, Imee Marcos, wir googeln ja immer lustig aussehende Männer meistens, aber die plastische Chirurgie, hat es ihre dazu getan, dass sie auch sehr lustig aussieht.
Du meinst so wie Frau Geißen?
Ja, genau. Die ist interessanterweise die einzige aus dem Marcos-Clan, die aber jetzt zu den Dutertes gehört. Die ist als Senatorin, also es ist wie Game of Thrones eigentlich.
Na, eher wie gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Ja. So, also das ist witzig, auch da gibt es Überwachungskameras, gibt es ja da überall auf jedem Gang im Senat und da gibt es so eine Zusammenschaltung, wie dieser Senator da jetzt über 3 Stockwerke gejagt wird. Das ist ganz auch sehr ulkig zu sehen. Aber wie gesagt, der Hintergrund ist natürlich viel weniger lustig, weil ihm ja auch Verbrechen gegen die Menschen, das ist ja der Grund, warum Den Haag sich interessiert. Also der Polizeistaat unter Duterte hat ja einen sogenannten Drogenkrieg geführt, der aber aus willkürlichen Hinrichtungen und sonstigen Gräueln bestand und er war als Polizeiminister da natürlich der oberste Vollstrecker. Ja. Und es wäre schon sinnvoll, wenn er dahin geflogen werden könnte.
Okay, also dann kommen wir von einer Foltermethode zur nächsten und zwar ist ja jetzt in diesen Tagen der Eurovision Song Contest. Dazu wollen wir jetzt gar nicht viel sagen. Es ist mal wieder so, dass was das mit Eurovision zu tun hat, ist nicht so ganz klar, weil es dürfen nicht alle europäischen Staaten mitmachen. Dafür aber, ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr haben wir wieder Australien.
Naja, dürfen schon, die wollen ja nicht. Also es ist schon was anderes, dass solche irren, bekloppten Staaten wie Irland und Spanien sagen, nein, also da ist uns viel zu viel Positives gegenüber, oder dass Israel überhaupt dabei ist, dass es existiert. Ja, das ist im Fernsehen und die sind ja Teil der Rundfunkunion.
Ja, aber Russland darf nicht mitmachen.
Ja, da wäre jetzt Spanien auch nicht zwingend dafür, aber das ist sozusagen, denen wäre es fast egal. Ja, das sind einfach Idioten, die bei sich im eigenen Land nicht aufräumen können, weil sie ja eine starke Minderheit haben, die unabhängig werden wollen, sowohl die Basken als auch vor allem die Katalanen. Ja. Die stecken sie alles ins Gefängnis. Dann sagen sie, ja, Kosovo wollen wir nicht anerkennen, weil das ja auch ein Separatismus ist und das ist ja das Gleiche wie bei uns zu Hause. Dabei wäre Kosovo ein lebensfähiger Staat, wenn man den unabhängig machen würde. Und auf der anderen Seite sind sie dann eben dafür, dass auf Territorium vom Westjordanland und Gaza, dass das ist ja dann auch keine Abspaltung, ja, das wollen wir anerkennen. Also dieses zweierlei Maß ist wirklich widerwärtig und die spanische Regierung ist tut sich nur durch Hass und durch solche Aktionen hervor. Und man nimmt natürlich dem eigenen Publikum die Möglichkeit, da den Kandidaten mitzufiebern. Und es wird auch in Spanien ein Riesenevent geworden, wenn es stattgefunden hätte.
Naja, das Problem ist, was ich beim Eurovision Song Contest sehe, jetzt aus rein musikalischer Sicht, als sie sozusagen im gewissen Sinne zwar logisch, aber als sie dann im Prinzip gesagt haben, dass diese Regel, dass die Beiträge in der eigenen Landessprache verfasst sein müssen, als das abgeschafft wurde, wurde es ja im Prinzip eine Popshow. Das ist ja so. Nun kann man sagen, sollte es den überhaupt noch geben und was weiß ich, bla bla bla. Ich sag mal so, die deutschen Beiträge in den letzten Jahren haben gezeigt, dass, ich meine, Deutschland hat ja lustigerweise immer nur wann gewonnen?
Wenn die ihren, wenn irgendwie kleine Mädchen auf der Bühne standen.
Also Minderjährige.
Ich meine, naja, fast.
Lena war schon 18, glaube ich.
Aber ich glaube, die andere war noch nicht 18. Ja,
Nicole war 16 schon. Oder so. Ja. Und kleine, hübsche Mädchen, in die sich alle verliebt haben.
Ja, aber aus anderen Ländern gewinnen dann schon auch die... Also es ist auch fast ein bisschen ungerecht, weil Trash ist ja nun sozusagen sehr relativ. Und das, was die Deutschen wahrscheinlich nicht durchgehen lassen würden, würde man von so einem kleinen, exotischen Land... Ach, das wählen wir jetzt zum Gewinner. Also... Ich finde es fast ein bisschen ungerecht. Aber natürlich ist es vor allem eine Popshow oder vor allem eine Kostümshow, eine Videoshow inzwischen auch. Ja, also alles muss perfekt sein. Da geht es am allerwenigsten geht's
um
da.
Musik. Und
das, ja.
Also man muss ja da mal zusagen, ich meine, wir sind ja gar nicht so schlecht, wenn man jetzt die Historie mal betrachtet. Katja Epstein hat zum Beispiel einmal einen zweiten, einmal einen dritten gemacht. Mhm. Dann haben wir vor Gildohorn, 2 Jahre vor Gildohorn, also 1994 sind wir mit Mekado, das war auch so eine Casting-Mädels-Band von Ralf Siegel noch, mit Wir machen eine Party, haben wir auch Platz 3 gemacht, ja. Mhm. Und wie gesagt, Gildohorn Platz 7, Stefan Raab mit Wada Hade Dude da Platz 5, ja. Und lustigerweise...
Ja, aber das ist ja dann eher so das Erfolgsrezept, dass die Deutschen so ein bisschen aus sich rausgehen und so Quatsch machen. Aber Stefan Raab hat ja dann, gut, stand ja dann auch hinter Lena Meyer-Landrut. Genau. Aber ansonsten hat er ja auch dann eher die, also Ralf Stiegel und Stefan Raab teilen es ja mehr oder weniger unter sich auf.
Genau, also Gildohorn ist ja auch Stefan Raab. Also das darf man ja nicht vergessen. Das Lied Gildo hat euch lieb wurde ja komponiert von einem gewissen Alf Igel.
Stimmt.
Ein Synonym von Stefan Raab. Naja, aber Max Mutzke zum Beispiel nur Platz 8, wo Stefan Raab dann damals sagte, toll, wenn ich mal was Seriöses mache, lande ich weiter hinten. Weil ich finde jetzt Platz 8 auch nicht so weit hinten. Und dann hat man halt noch Michael Schulte.
Das Tolle an Deutschland ist ja, wir sind ja so groß wie die, irgendwie, also Frankreich, Großbritannien, Italien und manchmal auch Spanien, man ist ja gesetzt im Finale, sozusagen. Man darf ja immer mit ins Finale, während jetzt seit ungefähr 20 Jahren gibt es ja zwei Halbfinals vorher, wo die kleineren, die weniger Geld da reingeben, die kleineren Länder sich beweisen müssen. Wobei ich glaube sogar, das ist ein Vorteil für die, weil sie dann ja zweimal gesehen werden. Man weiß ja schon ziemlich genau am Samstag, tagsüber weiß man ja, wir haben jetzt zwei super Halbfinals gesehen, da sind so auch da die Stimmenverhältnisse und so weiter. Und da weiß man, aha, höchstwahrscheinlich wird heute Abend entweder der eine oder die andere gewinnen. Und so ist es ja meistens auch. Und die großen Staaten, deswegen hat wahrscheinlich, also Frankreich hat doch auch seit viel länger als Deutschland nicht gewonnen.
Genau.
Und Großbritannien zuletzt, ja 1900, also Gildohorn war ja damals in Großbritannien. Das
Birmingham.
Heißt, im Jahr vorher muss ja Großbritannien gewonnen haben.
Genau. Tritt Großbritannien als Großbritannien an, ja.
Und in 2023 war es ja auch in Großbritannien. Das hatte aber den Grund, weil das die Ukraine gewonnen hatte und
genau.
Das verlegt hat. Also im Grunde, die großen Staaten, denen geht es ähnlich wie uns. Die haben halt nur diesen einen Auftritt und der reicht dann offensichtlich nicht, um sich da Sympathien zu holen. Insofern ist das fast schade. Eigentlich müsste man sagen, Deutschland muss auch ins Halbfinale.
Genau.
Und also dann fällt man notfalls raus, aber wahrscheinlich... Würde man
ja, das hat ja Deutschland damals sogar eingeführt, das darf man ja bitte nicht vergessen. Die Deutschen waren ja so sauer, dass sie mal im Finale rausgeflogen sind, dass sie gesagt haben, aber nächstes Jahr sind wir gesetzt. Und haben die Franzosen natürlich völlig zu Recht gesagt, ne, den wir aber auch. Oh Gott, war das schlecht. Ja, ich habe keine Ahnung, mir ist es völlig egal. Geht ja jetzt bloß, ich weiß nicht, hast du das jemals gehört?
Und dazu kommt, weiß ich nicht, was jetzt dieses Jahr ist, aber dazu kommt ja auch noch dieses, was im letzten Jahr ja relevant war, also die überwiegende Zahl der Anrufer in den Ländern, also die Punktzahl der Anrufer, die hätte ja Israel gewonnen.
Mhm.
Und dann wurde also diese komplizierte Juryentscheidung, und das wird ja jedes Jahr komplizierter, damit bloß nicht der Pöbel dann gewinnt. Und das ist wirklich...
Aber
das
trotzdem muss man das Zuschauervoting lassen, das gab es ja auch mal nicht.
Ja.
Damit es so wirkt.
Aussieht, aber die Jury hat viel mehr, inzwischen mehr Gewicht, das ist nicht mehr halbe-halbe, sondern viel mehr Gewicht, weil man sagt ja, sowas wie Israel darf ja nie wieder gewinnen. Nie wieder, mal anders, könnte man sagen. Und sozusagen das Positive daran ist, dass die europäischen Bevölkerungen offensichtlich nicht so geistesgestört sind wie manche Regierungen oder wie große laute Minderheiten in den einzelnen Ländern, die also die den Ausschluss oder Schlimmeres für dieses Land fordern, einfach als Strafe dafür, dass es da in Ruhe existieren will. Ja, also das ist auch, also letztlich braucht, also anrufen braucht da eh niemand, kostet ja auch alles Geld. Aber man kann den allen, die da anrufen, sagen, ihr könnt es auch lassen, weil wenn ihr was abstimmt, dann wird es eh überstimmt. Das wird auch diesmal so sein. Da wird jemand anders dann quasi auf Platz 1 hochgevotet von der Jury. Aber genau. So ist es halt.
Es ist mir auch egal.
Bei ja, uns geht es ja wieder nur darum. Es ist auch verzichtbar. Und, wie du sagst, also früher, da war das noch originärer. Wobei, es war ja nicht immer, diese mit der Landessprachenregel war ja nicht immer so. Sonst hätten ABBA ja nicht mit Waterloo gewinnen können.
Die haben das auf Schwedisch gesungen, 74. Die haben es im Grand Prix selber haben sie es auf Schwedisch gesungen.
Ach, das ist ja skurril, das wusste
und
ich
und haben
nicht.
Dann erst sozusagen, als wann brachten sie die englische Version heraus. Aber wenn du mal googelst, der Originalauftritt von ABBA ist Waterloo, Echmendich, ja Gott, um Gottes Willen. Also es ist Schwedisch auf jeden Fall.
Auf Holländisch gesungen.
Ja, ja, es ist Schwedisch auf jeden Fall. Ja, und das, obwohl also, die Norweger sind. Nein, war ein Scherz.
Und eine ist Norwegerin, gell?
Ja. Ja, Frieda, glaube
eine
ich.
Eine mit dem A ist Norwegerin.
Annifried.
Annifried.
Oder Frieda, wie sie eigentlich genannt wird.
Ja, aber man hätte es ja nicht abnennen können.
Doch, aber man hätte schon.
Man hätte schon.
Wusstest also, du übrigens, dass dieses berühmte ABBA-Logo, dass das einfach ein Fehler vom Fotografen war? Dass das eine B so umgedreht ist?
Ach so.
Das war ein Fehler vom Fotografen und haben gesagt, das sieht doch geil aus, das lassen wir so.
Ja, witzig. Ja. Naja, und jedenfalls diese Landessprachenregel, das hat das ja, wie du sagst, interessant gemacht. Man hat ja die Songs von damals teilweise noch im Ohr. Das hat man heute nicht. Nicht mal Satellite, was der 2010 gewonnen hat. Das lief dann natürlich im Radio ein paar Monate, aber es ist ja auch kein besonders gutes, muss man sagen. Es ist ja
ach naja, es ist popmusikalisch, Pop. Handwerklich schon.
Schon in Ordnung.
Ein in Ordnunges Lied, wenn es dieses Adjektiv gibt, ja. Aber mehr halt auch nicht.
Mehr auch nicht. Deswegen, genau. Man wird es wieder vergessen haben, wer dann gewonnen hat. Und,
genau.
Es geht ja dann eben auch oft nach Sympathie, also dann, wenn sozusagen, ja, hier 2014, auch als Zeichen zum Beispiel gegen Putin, dass man dann Conchita Wurst gewinnen lässt, das hat ja mit dem Song, den die gesungen hat, absolut nichts zu tun.
Das war also eine klassische Pop-Hymne.
Oder noch, also beziehungsweise es war ja noch irgendwie auch alles, Conchita Wurst ist ja auch so irgendwie so eine Type, ja, finde ich.
Tom Neuwirth.
Ja, und was ich aber richtig schlimm fand, war dann dieser Non-Binäre aus der Schweiz, wo man denkt, ja, der wurde jetzt dafür gewählt, dass er non-binär ist. Nicht, was er singt, sondern dass er einfach sich so naja, wichtig nimmt.
Moment, das ist ja das Geile an Popmusik. Diese Songs sind ja alle komplett austauschbar. Selbst dieses Rock Hallelujah von Lordi ist ja kein Song in dem Sinne. Also, es ist ja kein klassischer Metal-Song. Das ist alles generische Popmusik, die auch von KI hätte komponiert werden können. Deswegen kann ich auch diese ganze Panik vor KI nicht verstehen.
Ich bin mir fast sicher, dass wir jetzt bei diesem Wettbewerb mindestens, also, das wird natürlich nicht offiziell bekannt gemacht, aber dass mindestens 3-4 Songs auch von der KI sind. Wo dann aber auf dem Konto eines Komponisten, der diese KI befragt hat, das Geld landet.
Hey, jetzt mal ganz ehrlich, du sitzt zu Hause, gibst zum Beispiel 8,99 € für Suno aus. Suno ist diese Musik-KI, da gibst du einen Text ein, nicht mal das, du kannst ja auch einen Text generieren lassen, ist alles völlig egal. Mach mir einen Popsong im Country-Style zum Thema Zahnseide.
Ja.
Und dann macht er dir das. Schreibst du hin auf Deutsch oder auf Englisch oder mixe das und so. Und dann macht er das. Und dann nimmt man das, hört sich das an und denkt, entweder ich übernehme es 1:1 oder ich frickel da noch ein bisschen dran rum. Natürlich ist das, was wir da hören an Musik, das ist nicht KI. Das sind alles Keyboards, die eingespielt über MIDI-Files. Ist ja auch eine Form von KI, aber das nur am Rande. Aber das ist ja auch völlig okay. KI, also die machen ja im menschlichen Kopfe mache ich ja das, wenn ich komponiere, wenn ich Popmusik komponiere für so einen Wettbewerb, wo es nur darauf ankommt, dass das irgendwie, das muss ja beim ersten Mal hören sofort geil sein. Und das ja, ist
geil
ja auch
im Sinne von oh geil, das kenne ich, ja, das wähle ich wieder. Aber das ist natürlich der Job der KI. Das genau. kenne ich, das will ich wieder, das genau das macht
und die das KI. Machen die Komponisten ja auch und lassen sich von der KI quasi bloß Arbeit abnehmen. Also ich würde das nicht mal für schlimm halten.
Ja, es wäre natürlich ehrlich, wenn man jetzt sagen würde, genau das ist die massenkonforme Musik, die hat nichts mit Nachdenken, dass sich ein Komponist wie Beethoven damals, dass er irgendwelche aus Wut, weil ihm nichts einfällt, irgendwelche Blätter zerreißt oder kleine Statuen durch sein Zimmer wirft oder seine böse Haushälterin, die ihm was zu essen bringen will, abwirft, weil er mit an seiner Kreativität verzweifelt. Das, genau. Das ist nicht gemeint.
Ich weiß.
Ja, so. Und deswegen, ja, meinetwegen. Mir fällt gerade ein, wo du gerade von Keyboard sprichst, kennst du noch diese, so früher, vor 30 Jahren oder so, bei Hochzeiten oder Familienfeiern, da gab es so immer so Alleinunterhalter. Ich weiß nicht,
wie ja, die gibt es immer noch.
Ja, schon, aber die hatten immer ein Keyboard und dann auf dem Keyboard steht immer, im Stromberg-Film war das ja auch so irgendwie so, wo dann so schräg mit so Noten verziert der Name steht, auch natürlich mit einem falschen Apostroph irgendwie.
Genau.
So, und dann war das, dem sein Job war ja immer irgendwie, was weiß ich, Tanzmusik oder so, und dann war genau. immer eine Taste zu drücken, um die Tonart zu skalieren quasi. Und dann hat ja das Keyboard quasi den Rest gemacht, also Takt gegeben, und dann hat er noch irgendwie was drüber geklimpert, aber das war sozusagen, das war ja schon der Anfang der KI.
Jein. Weil
das Keyboard hat ja doch immer, also wenn es richtig gut war, konnte es ja auch sich an den Takt, den man da jetzt quasi mit Geklimper macht, anhängen. Also wenn man jetzt zum Beispiel das verschnellert hat, das glaube ich, das war dann auch, das hat es irgendwie gemerkt oder es hat halt reagiert auf diese Anschläge.
Genau.
Und aber in dieser Tonart, und das war so ein bisschen, ich mache jetzt hier was und leg mir da irgendwas drunter. Das ist ja im Grunde die Vorstufe.
Ja, aber das ist noch keine KI, das ist ja im Prinzip nur. Nee,
natürlich
nur,
nicht.
Ich sage dem Keyboard, also du programmierst
es vorher.
Wenn es
eine KI gewesen wäre, dann hätte der quasi im Nebenzimmer oder im Nebengebäude hätte der einen riesen Elektrodengehirn parken müssen, einen riesen Computer, wo diese paar Töne für ihn sich ausgedacht werden.
Richtig.
Das ist jetzt heute auch anders.
Genau.
Gut. Was wolltest du sagen? Du wolltest noch irgendwie, ich habe dich unterbrochen, Entschuldigung.
Nö, alles gut, das war nichts Wichtiges. Ja, dann, wenn sonst nichts mehr ist.
Also haben wir jetzt quasi das Saarland wieder gerettet mit Nicole quasi als positiv sozusagen. Die müsste in der Präambel stehen vom
das
Saarland.
Das ist eigentlich auch so ein Unding, ja. Überleg mal bitte, ja. Nicole kommt aus der Nähe von Saarbrücken und Lena Meyer-Landrut kommt aus Hannover, die wahrscheinlich beiden langweiligsten Städte, die es in Deutschland überhaupt gibt, ja. Und
ja,
die gewinnen den europäischen Wettbewerb. Naja, wahrscheinlich deswegen. Ich weiß es nicht.
So, bevor ihr uns hier alle jetzt ausbuht, wie Friedrich Merz auf dem DGB-Kongress, lassen wir es damit der Folge auch mal sein.
Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an luke@hengstmanns.de oder kommentiert hier unter diese Folge auf luke.hengstmanns.de. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder und können euch dann sagen, wie wenig es uns interessiert hat, dass Sarah Engels auf dem vorletzten Platz gelandet ist. Bis dann, Tillmann. Schöne Woche.
Bis dann, Sebastian.